Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. In Luxemburg wächst der politische Widerstand gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenverbund Mercosur. Wir berichten über die Hintergründe. Seit genau 100 Tagen ist Volodymyr Selenskyj jetzt im Amt. Wir fragen gleich unseren Korrespondenten, wie erfolgreich der ukrainische Präsident in den ersten Monaten war. Und viele Bürger in Tschechien sind hoch verschuldet und von Zwangsvollstreckungen bedroht. Die Politik hat sich erst spät um das Problem gekümmert. Aber dass überhaupt etwas passiert ist, dazu hat auch ein Mann beigetragen, den wir Ihnen heute vorstellen. Der scheidende EU-Kommissionspräsident war nicht zurückhaltend. Von einem historischen Moment sprach Jean-Claude Juncker Ende Juni, als die EU und der südamerikanische Staatenverbund Mercosur sich auf ein Freihandelsabkommen verständigt haben. Die Verhandlungen haben viele Jahre gedauert und geplant ist, dass Zölle und Handelshemmnisse abgebaut werden, um die Wirtschaft auf beiden Seiten zu stärken. Aber seit es im Amazonas-Regenwald großflächig brennt, gerät der Vertrag unter Druck. Vor allem, weil Brasilien, der größte der vier Mercosur-Staaten, die Brände nur halbherzig bekämpft und nicht genug gegen Brandrodung unternimmt. So zumindest der Vorwurf von Frankreich und Irland. Beide Länder drohen jetzt damit, den Vertrag nicht zu ratifizieren. Neu in der Runde der Kritiker ist auch Luxemburg. Tonja Koch mit den Einzelheiten.
Luxemburg teile die Bedenken, die von Frankreich und Irland im Hinblick auf die Haltung Brasiliens zu den Bränden am Amazonas geäußert würden, heißt es seitens des Luxemburger Außenministeriums. Denn die verheerenden Brände im Regenwald würden nur zögerlich bekämpft und das stünde im Widerspruch zum Klimaabkommen von Paris. Die Klimaziele von Paris hätten jedoch Eingang gefunden in das Ende Juni grundsätzlich ausgehandelte Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Deshalb dürfe man nicht dabei zusehen, wie der Wald zerstört werde, sagt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Die Politik vom brasilianischen Präsidenten ist die, die sie ist. Die Abholzung des Amazonas, um Ihnen eine Zahl zu geben, war im Jahre 2017 4000 Quadratkilometer. Das ist schon unheimlich viel, fast das Doppelte vom Land Luxemburg, aber ist 2018 auf fast 8000 Quadratkilometer gestiegen. Und das ist radikal gegen die Optionen des Pariser Abkommens. Und darum ist es klar, dass wir uns jetzt in Europa Fragen stellen.
Asselborn plädiert dafür, das Abkommen zunächst auf Eis zu legen. Anfang September will die Koalitionsregierung in Luxemburg, bestehend aus Liberalen, Grünen und Sozialisten, einen entsprechenden Vorratsbeschluss fassen. Das heißt, das Großherzogtum möchte zunächst abwarten, wie sich die EU-Kommission und auch das Europäische Parlament zum geplanten Freihandelsabkommen positionieren. Dennoch ist es nicht unterschrieben. Zunächst wird der Text in alle Amtssprachen der EU übersetzt und noch einmal rechtlich überarbeitet. Erst danach wird das Abkommen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Vor Herbst 2020 ist dieses Prozedere nicht abgeschlossen. Das eröffne Spielräume für Gespräche, insbesondere mit Brasilien. Das Land müsse sich eindeutig gegen illegale Brandrodungen am Amazonas aussprechen, betont Asselborn.
Weil es ein gemischtes Abkommen ist, muss Einstimmigkeit bestehen. Wir sind nicht beim Veto jetzt, aber wir sagen, wenn in Brasilien kein Umdenken kommt, dann sehen wir es sehr schwer, dass man einfach in der Prozedur weitermacht. Darum sind wir hier auf einer Linie, bis jetzt jedenfalls mit den Franzosen und mit den Irländern, die das ja auch gesagt haben. Wir wollen auch international den Druck aufbauen, dass das Umdenken in Brasilien sich konkretisiert.
Der luxemburgische Außenminister erwartet überdies, dass sich das Europaparlament intensiv mit dem Abkommen auseinandersetzt. Linke und Grüne im Europäischen Parlament beginnen schon, sich dagegen warm zu laufen. Sie fordern klare, einklagbare Regeln zur Einhaltung sozialer Standards und des Klimaschutzes. Ein Selbstläufer dürfte das Mercosur-Abkommen also nicht werden. So sehr sich Auto- und Maschinenbauer und die chemische Industrie über die vereinbarten Zollerleichterungen freuen, so wenig begeistert sind die europäischen Landwirte, die unter anderem schärfere Konkurrenz aus Südamerika befürchten. Damit die Hürden im Ratifizierungsprozess genommen werden können und die Mercosur-Vereinbarung auch in Kraft treten kann, wird vom brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro erwartet, dass er mehr als nur Lippenbekenntnisse zum Schutz des Regenwaldes abgibt. Jean Asselborn.
Ja, nicht nur sagen, er muss das auch machen.
Der Widerstand in Luxemburg gegen das Mercosur-Abkommen wächst, Tonja Koch berichtete. Die Hoffnungen waren groß, als Volodymyr Selenskyj am 20. Mai sein Amt als ukrainischer Präsident antrat und Petro Poroschenko politisch beerbte. Vor allem Selenskyjs Versprechen, die Korruption im Land zu bekämpfen, Justizreformen durchzuführen und den Krieg im Donbass zu beenden, haben dem Politneuling kurz vorher den Wahlsieg gesichert. Gut 70% der Stimmen hatte er bekommen. Inzwischen hat Selenskyj mit seiner Partei Diener des Volkes auch im ukrainischen Parlament eine komfortable Mehrheit, denn die Rada wurde ebenfalls neu gewählt. In der Theorie alles also eine gute Ausgangslage, um eigene politische Impulse zu setzen, Initiativen anzugehen. Dazu jetzt Fragen an Florian Kellermann, unseren Ukraine-Korrespondenten. Herr Kellermann, Volodymyr Selenskyj wird oft Unerfahrenheit vorgeworfen, auch von seinen politischen Gegnern. Jetzt ist er genau 100 Tage im Amt. Wie läuft es für ihn?
Er hat zumindest die ernsthaften Bedenken, die man wegen seiner Unerfahrenheit haben musste, die hat er entschärft. Also er hat diese großspurigen und auch naiven Ankündigungen aus dem Wahlkampf hinter sich gelassen, kann man sagen. Realismus ist eingekehrt. Er hat sich klar für eine weitere Westintegration der Ukraine ausgesprochen und hat auch bei seinen Besuchen in Brüssel, Paris und Berlin eine ganz gute Figur gemacht. Er hat die Rhetorik verworfen, dass die Ukraine keine Unterstützung mehr brauche vom Internationalen Währungsfonds und er will auch da die Zusammenarbeit fortsetzen. Und bei alledem ist es ihm auch gelungen, zumindest bisher, dass er sein Markenzeichen bewahrt hat, eben, dass er ein Präsident ist, der für das ganze Land steht, der das Land einen kann und der eben trotz der Westbindung auch die russischsprachigen Ostukrainer versteht und in den politischen Prozess einbinden kann.
Welche Vorhaben hat Selenskyj denn konkret auf den Weg gebracht? Im Wahlkampf, ich habe es erwähnt, hat er ja einiges versprochen.
Ja, zentrale Reformprojekte sind angekündigt und sollen dann eben umgesetzt werden, sobald das Parlament seine Arbeit aufgenommen hat. Das wird am Donnerstag sein. Zum einen soll der politische Prozess transparenter werden. Selenskyj will die Abgeordnetenimmunität aufheben, also keiner soll mehr in die Politik gehen, nur damit er einer Strafverfolgung entkommt. Und es soll auch höhere Strafen geben für korrupte Politiker und Beamte. Er will ein Impeachment-Verfahren für den Präsidenten und sagt damit eben, schaut her, ich übernehme jederzeit Verantwortung für das, was ich tue. Die anderen Ankündigungen betreffen vor allem die Wirtschaftspolitik. Also es soll wesentlich leichter werden, Firmen zu gründen, Buchhaltung zu führen. Vieles soll im Internet möglich werden. Und die Schattenwirtschaft soll bekämpft werden, zum Beispiel dadurch, dass man belohnt wird, wenn man einen Unternehmer anzeigt, der einem für eine erbrachte Leistung keine ordentliche Quittung ausstellt.
Jetzt gibt es in der Ukraine auch andere politische Spieler, die stark sind. Es gibt Oppositionsparteien und auch Oligarchen. Wie viel Macht hat Selenskyj denn in der Praxis?
Ja, Sie haben es vorhin schon erwähnt, auf dem Papier hat er tatsächlich die Macht, das politische System in der Ukraine umzukrempeln, den Einfluss der Oligarchen zu brechen, denn er hat eben diese absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Die Frage ist, hat er auch den Willen und hat er die Durchsetzungskraft dazu? Vor allem ein Oligarch hat ihm ja im Wahlkampf geholfen, Ihor Kolomoyski heißt er. Und Zelensky hat nach der Wahl einen Vertrauten von diesem Oligarchen zum Leiter seiner Präsidialverwaltung gemacht. Das ist weit kritisiert worden. Und man kann nur hoffen, dass dieser Mann, er heißt Andriy Bogdan, eben nicht die Interessen von Kolomoyski und anderen Oligarchen vertreten wird. Andererseits hat Zelensky auch ausgewiesen pro-westliche Reformer in sein Team geholt, zum Beispiel der neue Leiter des Sicherheits- und Verteidigungsrats oder auch der neue Chef des staatlichen Rüstungskonzerns gilt als pro-westlicher Reformer.
Der Nachbar Russland spielt in der ukrainischen Politik eine wichtige Rolle. Moskau unterstützt Separatisten in der Ostukraine. Moskau hat die Krim annektiert. Hat Zelensky einen Umgang mit Russland gefunden?
Er hat sich Gott sei Dank auch hier von dieser naiven Rhetorik aus dem Wahlkampf verabschiedet. Da hat er ja so gesagt, naja, ich brauche mich nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an einen Tisch setzen und dann regeln wir diese ganze Sache. Zu dieser Ernüchterung hat auch beigetragen, dass Russland äußerst kühl auf ihn als neuen Präsidenten reagiert hat und dass die Kämpfe im Donetsk-Becken weitergehen, dass dort immer auch weiterhin ukrainische Soldaten sterben. Aber zumindest ist es ihm gelungen, in Verhandlungen, dass sich die beiden Armeen, also es ist ein ganz kleiner Teilerfolg, bei Stanzia Luhanska in der Nähe der Stadt Luhansk auf die vorgeschriebenen Stellungen zurückgezogen haben. Das ist deshalb wichtig, weil es da einen Übergang für Zivilisten gibt, die dort immer wieder in Gefahr geraten sind. Und es scheint auch tatsächlich Gespräche über einen Gefangenenaustausch zu geben. Der letzte ist ja anderthalb Jahre her. Diese Gespräche werden von Kiew und von Moskau bestätigt. Und es könnte sein, dass da Bewegung in die Sache kommt, weil Russland ja auch gerne wieder zur Runde der sogenannten G7-Staaten kommen möchte, dass also die G7 wieder zur G8 wird. Und da wären Fortschritte im Donetsk-Becken ein Argument für Russland und für Zelensky natürlich ein Erfolg, wenn er sagen kann, ich habe unsere Leute aus Russland zurückgeholt.
Zum Schluss noch die Frage, wie blicken denn die Ukrainer auf Zelensky? Ist von der Euphorie, die ihn ins Amt getragen hat, im Mai noch viel zu spüren?
Ich denke, dass die, die ihn gewählt haben, auch weiterhin zufrieden sind. Sie wissen ja, bisher konnte er noch nicht viel umsetzen ohne Parlament, ohne Regierung. Der Regierungschef soll auch am Donnerstag bekannt gegeben werden. Und die anderen, die warten immer noch ab, was aus ihm wird. Die Kritik, die sehr laut war von manchen Reformern, ist ein bisschen leiser geworden, weil er sich eben mehr oder weniger bisher vernünftig verhalten hat.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute 100 Tage im Amt. Informationen und Einschätzungen zu seiner Politik waren das von unserem Ukraine-Korrespondenten Florian Kellermann. Zuletzt ist sie wieder stark angestiegen, die Zahl der Privatinsolvenzen in Tschechien. Das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes Anfang August gemeldet. Damit taucht ein altbekanntes Problem wieder in den Schlagzeilen auf. Die Tschechen sind oft verschuldet, viele sind auch überschuldet. Die Ursachen dafür reichen oft lange zurück, teilweise bis in die 90er Jahre, und auch politisch wurde erst spät mit Gesetzen gegengesteuert. Dass überhaupt etwas passiert ist, hängt mit einem Mann zusammen, der die Zahlen zu den tschechischen Schulden analysiert hat und auch gezeigt hat, wie groß das Problem wirklich ist. Kilian Kirchgessner hat ihn für uns getroffen.
Seinen Laptop hat Radek Habel heute unter einem Baum aufgeklappt. Er schaut angestrengt auf den Bildschirm. Hinter ihm, am anderen Ende des perfekt gepflegten Gartens, erhebt sich eine imposante Villa aus der Gründerzeit. Ein paar junge Leute haben darin einen Coworking Space aufgemacht, eine Art Bürogemeinschaft, in der sich Freiberufler oder Autoren für wenig Geld einen Schreibtisch mieten können.
Wir haben auch ein eigenes Büro nebenan, aber wir bauen gerade ein neues Team auf. Alles ist in Bewegung. Wir sind in der Gründungsphase.
Radek Habel ist 40 Jahre alt. Hier im Garten trägt er Surfer-Look. Die schwarzen Haare fallen schulterlang, dazu kurze Hosen und ein aufgeknöpftes Poloshirt. Ein Kontrast zu der Welt, in der er zu Hause war, bevor er sich der Welt der Zwangsvollstreckungen widmete. Er war Manager bei internationalen Konzernen.
Ich habe mich schon immer mit Finanzen beschäftigt. Einer Firma geht es oft nicht so gut, wie es ihr gehen sollte. Sie verkauft weniger als geplant Also muss man Ausgaben kürzen, damit der Gewinn unverändert bleibt. Im Privaten ist das im Grunde genau gleich. Wenn man nicht genügend Einnahmen hat, muss man die Ausgaben besser in den Griff kriegen, muss Verträge neu verhandeln, unnötige Ausgaben verringern.
Radek Habel gehört zu den Wegbereitern für die neuen tschechischen Regeln zur Privatinsolvenz. Bisher war er als Einzelkämpfer aktiv, jetzt gründet er eine gemeinnützige Organisation. Er greift zu einer Wasserkaraffe und bietet ein Glas an. Seine Geschichte mutet unwirklich an, hier im sonnendurchfluteten Park mitten in Prag. Denn vermutlich wäre Radek Habel heute noch Großkonzernmanager, wenn ihn nicht eines Tages eine Freundin angesprochen hätte.
Sie wollte sich von mir 100.000 Kronen leihen, also etwa 4.000 Euro, weil sie verschuldet war. Sie dachte, sie hätte 5, höchstens 10 Gläubiger. Ich habe gesagt, ich leihe dir das Geld nicht einfach so. Ich muss wissen, wie es um dich steht. Also habe ich angefangen, mich einzuarbeiten. Schnell war mir klar, wie schwierig es ist, überhaupt festzustellen, wo jemand überall Schulden hat. Wir mussten E-Mails und SMS-Nachrichten durchforsten. Und nach 2 Wochen Arbeit haben wir gemerkt, sie hat nicht 5 oder 10 Gläubiger, sondern 32. Sie hatte komplett den Überblick verloren.
Und kaum sprach sich im Freundeskreis herum, dass sich Habel mit privaten Schulden beschäftigte, stand sein Telefon nicht mehr still.
Auf einmal haben sich mir Leute mit gewaltigen Problemen offenbart, bei denen ich überhaupt nichts ahnte. Es waren sogar sehr enge Verwandte dabei, die zum Teil schon 20 Jahre lang in Schulden und Zwangsvollstreckungen steckten.
Er fing an, Daten aus ganz Tschechien zusammenzutragen, die bis dahin entweder nicht öffentlich zugänglich waren oder verstreut irgendwo in Datenbanken versteckt lagerten. Radek Habel erstellte eine Landkarte von ganz Tschechien, wo für jede einzelne Gemeinde aufgelistet ist, wie viele Zwangsvollstreckungen dort anhängig sind.
Bis dahin gab es nur die Makrozahlen und die haben niemandem wehgetan. 1 Million Menschen in Zwangsvollstreckung. Das ist so abstrakt, so schwer vorstellbar. Also haben wir die Zahl in 6.000 kleine Zahlen unterteilt. So viele Gemeinden gibt es nämlich in Tschechien. Und wenn man sieht, bei mir im Dorf sind 30 Leute in Zwangsvollstreckung, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Ist nicht vielleicht mein Nachbar betroffen oder mein Kumpel? Wie könnte man helfen?
Und die Ergebnisse schlugen wirklich Wellen. Tschechische Journalisten standen Schlange bei Radek Habel und der tauschte schließlich seinen alten Beruf gegen seine neue Berufung. Immer wieder, sagt er, treffe er auf Fälle, die ihre Wurzeln tief in den 1990er Jahren hätten.
Da haben wir Serien wie Beverly Hills geschaut und wollten genauso leben. Das weckte die Sehnsucht. Die Leute haben mehr riskiert. Sie haben Kredite aufgenommen, um ein Unternehmen zu gründen und manchmal auch, um unnötige Dinge zu kaufen, damit es ihnen so geht wie in Beverly Hills. Aber zugleich war der Markt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das Kreditgewerbe war nicht reguliert. Die Firmen haben angefangen, riesige Strafgebühren für kleinste Verstöße zu berechnen. Auf solche Praktiken war die Gesetzgebung nicht eingestellt. Das änderte sich erst 2016, nach 26 Jahren.
Tatsächlich kam 2016 ein Gesetz, das Privatinsolvenzen ermöglichte. Es wurde jetzt im Jahr 2019 nachgebessert. Die Hürden dafür, dass Schuldner nach 5 Jahren entschuldet weiterleben können, wurden gesenkt. Der Konsens durch die verschiedenen politischen Lager hindurch hat manche Beobachter erstaunt. Jan Farský, Vorsitzender einer der konservativen Parteien, sagt dazu:
Das geschah nicht aus purer Menschenliebe oder dem Gefühl, allen helfen zu wollen. Das Gesetz ist schlicht ein Selbsterhaltungsmechanismus. Ich will, dass die Gesellschaft gesundet. Es ist sozial gefährlich, wenn wir so viele Menschen in einer Schuldenfalle halten, ohne Chance, jemals herauszukommen.
Nach diesen ersten Erfolgen, an denen Radek Habel auch seinen Anteil hatte, will er jetzt weiterarbeiten an seiner Mission, hier vom Gartenstuhl aus. Jeder habe eine zweite Chance verdient.
Eine Reportage war das von Kilian Kirchgessner über den schwierigen Kampf gegen die Privatverschuldung in Tschechien. Morgen geht es an dieser Stelle um die Branche, die verhindern will, dass man mit Schuldnern zu leichtfertig umgeht. Es geht um die tschechischen Inkasso-Unternehmen. Das war Europa heute an diesem Dienstag mit Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.